Teresa Gianelli hatte sich nach den Vorgaben des Zweiten Vatikanums zum Ziel gesetzt, die Kirche zu den Menschen zu bringen. So beginnt ein sehr frühes Kapitel in dem Roman Nachtleuchten von Maria Cecilia Barbetta. Teresa, die junge Romanheldin, ist 11 Jahre alt und lebt 1974 in einem Vorort von Buenos Aires. Sie geht auf eine katholische Klosterschule und erfährt dort von den Aufbrüchen des Zweiten Vatikanischen Konzils und beschließt persönlich, diesem Aufbruch in der katholischen Kirche etwas beizusteuern. Die Autorin Maria Cecilia Barbetta ist in Argentinien aufgewachsen, lebt jetzt in Berlin. Ihr wunderbarer Roman Nachtleuchten stand auf der Shortlist zur Nominierung für den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr. Maria Cecilia Barbetta ist bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Teresa will die Kirche nun zu den Menschen bringen und nimmt das ganz wörtlich und sucht in der Kirche nach etwas, was sie zu den Menschen bringen kann. Doch da wird sie nicht richtig fündig. Warum nicht?
Naja, sie steht in der Kirche und schaut sich um und stellt fest, alles ist festgenagelt. Das Altarkreuz ist festgenagelt, der Kelch steht hinter Schloss und Riegel und dann überlegt sie sich bei sich zu Hause. Sie hat eine kleine Plastikstatuette. Diese Plastikstatuette möchte sie, wie Sie gesagt haben, wortwörtlich zu den Menschen bringen, zu den Nachbarn in Basseterre. Und die dürfen sich die Statuette eine Woche lang ausleihen. Dann muss sie weiterziehen.
Die Plastikstatuette ist besonders, die leuchtet nachts. Was hat es damit auf sich?
Ja, die leuchtet in der Nacht und Teresa weiß nicht, was es damit auf sich hat, bis ein kleiner Junge sie aufklärt und ihr sagt, deine Madonna, die leuchtet in der Nacht einfach nur, weil sie mit einer Nachtleuchtfarbe bestrichen ist. Also es ist keine wunderliche Madonna, sondern eine weltliche, allzu weltliche Madonna.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Madonna, die wandert, eine Wandermadonna, die Woche für Woche in einer anderen Familie zu Hause ist?
Diesen Brauch gibt es in Argentinien. Ich kann mich noch erinnern, als junges Mädchen bei meiner Oma die Nachmittage zu verbringen, bei meiner italienischen Oma. Und dann klopfte es an der Tür und es waren Frauen, die eine große, große Madonna, eine Statue mit sich trugen. Die durfte man sich, wie gesagt, eine Woche lang ausleihen. Meine Oma hat das Angebot immer gern angenommen. Sie hat einen kleinen Altar vorbereitet. Da waren immer frische Blumen. Auch noch die Fotos von ihren verstorbenen Eltern. Das heißt, das habe ich schon mitbekommen, wie schön es sein kann. Das war eine echte Madonna, es war eine Madonna aus der Kirche. Also es liegt an der Hand, dass diese kleine Teresa auf den Gedanken kommt, eine kleine handliche Statuette zu den Nachbarn zu bringen, weil eine große, schwere Madonna hätte sie mit sich nicht tragen können.
Also die Kirche zu den Menschen zu bringen, das war das Ziel des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ja, das war ein Aufbruch, ein großer Aufbruch für die katholische Kirche weltweit. Welche Rolle spielte dieses Zweite Vatikanische Konzil für die Kirche und die Menschen in Argentinien denn?
Das war sehr, sehr wichtig. Man hat infolge des Zweiten Vatikanums die Altäre in den Kirchen umgedreht. Zum ersten Mal haben die Priester die Gemeinde angeschaut und ihr nicht den Rücken gekehrt. In Argentinien passierte etwas sehr Besonderes. Und zwar formierte sich als Folge des Vatikanischen Konzils eine Gruppe von Priestern, die die Kirche verlassen haben und die sind in die Armutsviertel gezogen, haben da mit den Menschen, mit den einfachen Leuten gelebt, mit ihnen gearbeitet, Schulter an Schulter und die nannten sich Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, also ins Deutsche übersetzt sowas wie Drittweltpriesterbewegung. Und die waren unglaublich progressiv. Und diese Drittweltpriesterbewegung spielt in meinem Roman natürlich eine wichtige Rolle. Es waren auch diejenigen, die mit dem Aufkommen des Terrorismus in Argentinien das Leben verloren haben. Also die Linke war natürlich Opfer der Rechten in Argentinien.
Und Schwester Maria, das ist eine der Klosterschwestern, die Teresa so beeindrucken. Schwester Maria gehört zu dieser, wir in Deutschland nennen das Befreiungstheologie. Das ist auch eine ganz wilde, die fährt dann auch mit der Vespa durch die Gegend.
Ja, und sie beschwert sich ein bisschen, dass der Priester, den sie besucht in dem Armutsviertel, zu der Drittweltpriesterbewegung gehört. Eine fortschrittliche Bewegung, die aber noch keine Frauen bei sich aufnimmt. Es entsteht auch eine kleine, in Anführungszeichen, Liebesgeschichte zwischen diesem Drittweltpriester und der Schwester. Also er ist auf jeden Fall in sie verliebt. Die Drittweltpriester, einige von ihnen, hatten gehofft, dass das Zölibat abgeschafft werden könnte, auch im Zuge des Zweiten Vatikanums, was nicht passiert.
Das sind ja jetzt auch wieder ganz aktuelle Themen. Ja, nun nimmt es mit Schwester Maria ein böses Ende. Nimmt ihr Schicksal auch das Schicksal der Befreiungstheologie vorweg? In den folgenden Jahrzehnten paktiert die katholische Kirche ja mit der Militärjunta, die sich 1976 in Argentinien an die Macht putscht. Ist das Scheitern Marias, also ihr böses Ende, vielleicht schon so ein Vorzeichen davon?
Naja, der Roman lässt es offen. Schwester Maria hat eine leibliche Schwester und die gehört zu der bewaffneten Linken, zu den Montoneros. Diese leibliche Schwester ist eine eineigige Schwester. Der Roman lässt völlig im Unklaren, was mit diesen beiden Schwestern passiert. Auf jeden Fall verlässt Schwester Maria von einem Tag auf den anderen die Schule und die Schülerinnen wissen nicht, was mit ihr los war. Sie finden einen Lacken und der hat Blut. Die haben auch ein Gespräch gehört, in dem es hieß, Schwester Maria schwitzt Blut. Und die freuen sich, diese Mädchen, die diese Schwester angehimmelt haben, denken, sie haben eine Heilige unter sich. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich um eine andere Formulierung, Blut und Wasser schwitzen, also Todesangst verspüren. Dass der Roman das Schicksal von Schwester Maria und von ihrer leiblichen Schwester im Unklaren lässt, ist auch typisch für die Zeit. Man wusste lange Zeit nicht, was mit Menschen passiert ist, die das Land verlassen haben oder die ermordet wurden. Beispielsweise am Ende des ersten Teils meines Romans stirbt Carlos Mojica. Carlos Mojica ist eine historische Figur. Er war das Gesicht des Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, also das Gesicht der Drittweltpriesterbewegung. Und als er ermordet wurde, beim Verlassen seiner Kirche, wussten die Menschen nicht, wurde Carlos Mojica von der Linken umgebracht von den eigenen Reihen, weil dieser Priester sich irgendwann gegen die Gewalt ausspricht, oder von der Rechten. Also dieses Nichtwissen, dieses im Unklaren sein ist typisch für die Zeit.
Jetzt ist aber nachher herausgekommen, dass er von den Rechten umgebracht worden ist, müssen wir auch dazu sagen. Heute wird ja vieles aufgeklärt in Argentinien, auch das Verschwinden der Ermordeten, die einfach über der Wasserfläche abgeworfen worden sind, um auch die Leichen zu vernichten. Bevor wir gleich noch mehr über Religion und Glaube in Ihrem Roman sprechen, wollen wir aber über den Hauptdarsteller dieses Romans sprechen. Und das ist der Stadtteil von Buenos Aires, Bachister, so spricht man es, glaube ich, aus.
Argentinisch zumindest, ja.
Und dort gibt es die Autowerkstatt Autopia. Fangen wir mal bei dem Namen an. Autopia, da denkt man natürlich zunächst an Utopie. Aber das ist jetzt nicht die einzige Bedeutung, die hinter dem Namen steckt, oder?
An Utopie muss man natürlich denken, denn wir sind in den 70ern, wir sind in einer Zeit voller Hoffnungen. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung, denn in Argentinien herrscht nach langer Zeit wieder Demokratie. Und natürlich denkt man an die soziale Utopie und das ist richtig so. Der Roman erzählt aber auch eine zweite Geschichte, die dazu geführt hat, dass diese Autowerkstatt so heißt, wie sie heißt. Und zwar, der Besitzer dieser Autowerkstatt hat sich in jungen Jahren in eine Frau verliebt, mit der er eines Nachts getanzt hat im Rahmen einer Karnevalsfeierlichkeit. Und diese Frau hieß Bia. Und als er sich entscheidet, eine Autowerkstatt zu kaufen und sich einen Namen überlegt, einen passenden, denkt er, ich werde zwei Dinge verbinden, miteinander verknüpfen, die ich liebe. Und das sind auf der einen Seite Autos und auf der anderen Seite Pia, Auto, Pia.
Das ist das Wunderbare an Ihrem Roman. Es ist so schillernd. Sie bringen so viele Sachen zusammen. Das spiegelt sich auch in diesem Ausdruck Auto, Pia, Utopie, die Liebesgeschichte Autos und Pia. Also da steckt so viel drin, da kommt so viel zusammen. Ich möchte jetzt mal zwei Sätze aus Ihrem Roman zitieren. Da ist Alvaro Fatini, der ist auch ganz wichtig. Der ist zum einen Automechaniker und zugleich schreibt er leidenschaftlich gern und übernimmt in dem Stadtteil auch ja so eine Art Regionalzeitung ist das. Und da heißt es, also Alvo Fatini, Altini sah in Autopia Freundschaften entstehen und wachsen. Er sah, wie sich dort ein ungeschriebenes Gesetz, eine Art soziales Credo über sämtliche wirtschaftlichen Interessen hinwegsetzte. Er sah glücksbedürftige Menschen ihren Job verdammt gut machen, da sie verstanden hatten, was es hieß, eine Existenz würdevoll zu gestalten. Zitat Ende. Darum geht es auch in Ihrem Roman, von Menschen zu erzählen, die ihren Alltag bei allen Misslichkeiten so würdevoll gestalten, oder?
Ja, das ist das, was ich kennengelernt habe an der Seite meiner Großeltern. Also mein Großvater war Automechaniker und wenn ich die Teile aus meinem Roman vorlese, die in dieser Autowerkstatt spielen, habe ich natürlich immer meine Großeltern, immer diesen Ort in Barchester vor Augen. Und meine Großeltern, ist der Roman gewidmet, waren sehr einfache Menschen. Mein Großvater hat sein Leben lang in dieser Autowerkstatt verbracht. Er wurde besucht von all den Nachbarn, die da vorbeikamen, um mit ihm zu reden. Er hat mir immer eine unglaubliche Sicherheit vermittelt. In einer Zeit, die alles andere als einfach war. Aber trotzdem gab es immer wieder lichte Momente im Alltag, die das Leben lebenswert erscheinen ließen. Und meine Oma, die aus Italien kam und nicht mal richtig schreiben konnte, weil sie auch die Schule nicht hatte beenden können, war genauso. Ich wollte all diese Menschen, die ich ja gekannt habe, zum Glück, ich wollte eine Geschichte über genau diese Menschen schreiben.
Insofern ist der Roman auch ein großer Hymnus an das Leben, wie Menschen in ökonomischen und politisch schwierigen Zeiten so leben können, ihr Leben so gestalten können. Wir müssen auch sagen, dass der Vorort von Buenos Aires ein Ort ist, in dem viele Einwanderer Argentiniens ihr Zuhause gefunden haben. Welche Rolle spielt das für diesen Ort und für den Roman?
Ja, das stimmt. Barchester ist ein Einwandererviertel, aber das ganze Land Argentinien ist ein Einwanderungsland und definiert sich auch so. Es gibt einen Spruch auf Spanisch, wir sagen sowas wie, wir stammen von den Schiffen. Die Menschen, die nach Argentinien gekommen sind, haben ihre Heimat verlassen wollen. Sie sind der Armut entkommen und hatten in Argentinien absolut gar nichts. Die haben wirklich nichts in die Wiege gelegt bekommen und kamen aber mit großen Träumen. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin, erlebe ich, dass die Menschen in Argentinien trotz der Widrigkeiten, trotz der großen Probleme die Hoffnung nicht verlieren und versuchen mit all den Kräften, die sie haben, ein ehrwürdiges Leben zu führen.
Und im Hintergrund, 74, 75 in Argentinien, da braut sich einiges zusammen. Also vielleicht kann man kurz erzählen, der Heilsbringer Juan Perón, der nach 18 Jahren aus dem Exil zurückkommt, stirbt nach 9 Monaten. Seine Frau, die scheint irgendwie überfordert, also seine dritte Ehefrau ist das und gibt ihrem esoterisch irgendwie ein bisschen seltsamen und überforderten Wohlfahrtsminister alle Macht. Die Diktatur bahnt sich an. Die Menschen in Ballester bekommen das mit. Wie gehen sie damit um, dass sich dieses, ja, dieses rechtsradikale, diktatorische Gedankengut so langsam durchsetzt? Wie verarbeiten die das?
Diese Menschen versuchen, damit umzugehen. Sie bekommen natürlich mit, was sich verändert. Sie haben Alvaro Fattini schon genannt, eine Figur, die, weil sie leidenschaftlich gern schreibt und in der Autowerkstatt tätig ist, sich Automechaniker nennt. Er ist eine Figur, die ähnlich wie Teresa Gianelli mit ihrer kleinen Madonna versucht, die Nachbarschaft zusammenzubringen. Er träumt von einem Autorenkollektiv. Er sammelt Wörter, die mit Auto beginnen, schöne Wörter wie Autonomie oder Utopia. Und die tut er auf einer linken Spalte. Er hat einen Notizblock, aber leider ist auch da eine rechte Spalte. Und da tauchen Wörter auf wie Autoritarismus. In diesem Lokalanzeiger, was sie übernehmen, kommen alle dazu zu schreiben. Sie werden aber auch von anderen Nachbarn eingeschüchtert. Auch in diesem kleinen Stadtviertel gibt es Leute, gibt es Nachbarn, die rechte Tendenzen propagieren. Und die sind natürlich auch eingeschüchtert und wissen auch nicht weiter.
Aber in der Autowerkstatt halten ja alle zusammen. Sie treffen sich dort, sie verstehen sich, sie akzeptieren sich auch, so unterschiedlich sie auch immer sind. Insofern ist ihr Roman ja jetzt kein historischer Roman in dem Sinn über das Jahr 74, 75 in Argentinien, sondern eher wirklich ein Gesellschaftsroman, der in einem Einwanderungsviertel spielt und eine vielfältige, multiethnische Gesellschaft in Krisenzeiten zeigt.
Ja, das ist es in der Tat. Meine Figuren sind die einfachen Leute, die nicht mittelbar in der großen Politik involviert sind. Sie kriegen aber durch die Zeitungen und durch die Nachrichten natürlich mit, was gerade passiert, Beispielsweise bekommen Sie mit, indem Sie die Tageszeitung lesen, dass im Zentrum von Buenos Aires, in der Innenstadt, um den Obelisken herum, um das Wahrzeichen von Buenos Aires, ein Banner angebracht wird, der sich Tag und Nacht dreht. Das ist eine Maßnahme des Ministers, den Sie genannt haben. Und auf diesem Banner steht geschrieben, Schweigen ist Gesundheit. Apropos Einschüchterung. Und dieser Minister wird verkünden, dass es ihn eigentlich um den zunehmenden Autolärm in der Innenstadt geht. Und meine Figuren merken das natürlich. Sie merken die Euphemismen, sie merken die Lügen und versuchen zusammenzuhalten, darüber sich auszutauschen, was gerade los ist in ihrem Land.
Insofern ist das Buch auch ein politisches Buch über politisch schwierige Zeiten. Es ist aber auch ein sehr religiöses Buch. Und zwar nicht nur, weil es um eine Wandermadonna und vor allem im ersten Teil um die katholische Kirche geht, sondern auch, weil es immer wieder um Transzendenz geht. So habe ich zumindest gelesen. Ja, um eine vierte Dimension, um Wandlung, wie wir sie auch von der katholischen Eucharistie durchaus kennen. Da taucht eine, ja man könnte fast sagen, sehr ja, seltsame Figur, eine Art Hippie-Frau auf, die mit ungezählten Katzen in ein leerstehendes Haus zieht, das sie geerbt hat. Die junge Frau ist von Spiritualität sehr angetan und hier zitiere ich nochmal zwei Sätze aus ihrem Buch. Tabakschwaden lässt sie anstelle von Weihrauch spiralförmig über sich und die Katzen aufsteigen, während sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eine ewige Götterzeit verwandeln, in einen Zustand, der keinen Anfang und kein Ende kennt, ein wohltuendes Kontinuum von Schwerelosigkeit. Zitat Ende. Ja, ist das die Schwerelosigkeit? Das könnte man auch katholische Wandlung nennen, die vierte Dimension, die sich jenseits von Raum und Zeit auftut.
Natürlich spielt der Katholizismus eine sehr große Rolle. Die zwei Seiten des Katholizismus in Argentinien, der linke Flügel des Katholizismus, der die Theologie der Befreiung propagiert, aber es geht natürlich auch um den rechten Katholizismus, um diejenigen, die später mit dem Aufkommen der Militärdiktatur das Terrorregime absegnen. Es geht natürlich, wie Sie auch sagen, um Transzendenz, aber es geht vor allem um die Menschen. Also ich bin immer schon sehr bei dieser Theologie der Befreiung, auch diese kleine Madonna. Das dürfen Sie nicht vergessen, ist eine Plastikmadonna und am Ende des Romans fällt sie. Sie steht auf einer Ladefläche und fällt runter. Und wir kennen es so von Berichten vielleicht, bevor man stirbt, sieht man das eigene Leben Revue passieren, vor dem geistigen Auge. Bei der Plastikmadonna ist es so, es ist nicht sie diejenige, die den Menschen erscheint, sondern die Menschen erscheinen ihr. Mir ging es von Anfang an um jeden einzelnen Menschen und natürlich um die Hoffnung nach Transzendenz, auf jeden Fall, klar.
Also die Madonna, so endet ihr Roman auch, blickt ja ganz am Ende in den Himmel. Sie sieht dort eine weiße Plastiktüte allerdings, die sich zunächst in einem Baum verfangen hat. Aber sie blickt nach oben, also sie orientiert sich in die Weite hinein. Diese Angebundenheit nach oben, auch im dritten Teil des Romans, wo Esoterik eine große Rolle spielt. Der schwule Friseur verliert seine Mutter und flüchtet sich in Gruppen, die so spiritistische Sitzungen machen. Das wird für ihn ganz wichtig. Auch eine Flucht, hat das auch eine große Rolle gespielt in diesen Zeiten?
Ja, Spiritismus ist ein wichtiger Aspekt in dieser Zeit. Der Spiritismus kam nach Argentinien mit der Einwanderung. Aber Argentinien ist durchsät von spiritistischen Schulen. Es gibt sehr viele Schulen in Argentinien, wo man Spiritismus lernen kann. Also man kann lernen, wie man mit den Toten kommuniziert. Es war Juan Domingo Perón, der im starken Konflikt mit der Kirche war in den 50ern. Und um der Kirche eins reinzuwischen, hat er die spiritistischen Schulen, die es in Argentinien schon damals gab, akzeptiert. Als er dann stirbt und seine dritte Ehefrau die Macht übernimmt, ohne von Politik was verstehen zu können, ist an der Macht eine Frau, die bei spiritistischen Eltern aufgewachsen war. Und seine rechte Hand, der Minister, diese dunkle Figur, genannt der Hexer, ist jemand, der auch kein Politiker war, sondern ein Anhänger des Okkultismus. Und er ist derjenige, der eine Terrororganisation ins Leben ruft nach exoterischen Prinzipien. Und diese Terrororganisation ist diejenige, die Hexenjagd macht auf die Linke. Auf der anderen Seite ist es so, dass mit dem Aufkommen der Militärdiktatur und als Folge der Militärdiktatur in Argentinien 30.000 Opfer gibt. Und einige dieser Opfer, weil sie absolut nicht wissen, was mit ihren Kindern passiert ist, auch diesen Schritt hinmachen zu den spiritistischen Schulen, in der Hoffnung, Informationen über die Verschwundenen zu bekommen. Das heißt, es hat einen ganz schrecklichen und tragischen Nachgeschmack, die Geschichten der spiritistischen Schulen auch in Argentinien, und die gibt's nach wie vor.
Also da steckt ja sehr viel Verzweiflung dahinter, die Menschen dazu treibt, dort Hilfe zu suchen. Am letzten Kapitel taucht dann auch, das wird viel aus der Perspektive der Kinder erzählt. Also wichtig ist der Oberdetektiv Mariano, ein Junge, das ist so der Peerleader dieser Gruppe, ach so ein bisschen ein Besserwisser, und er erklärt ihnen erstmal, warum die Madonna nachts leuchtet und so. Das weiß er. Einmal sagt er auch, das fand ich sehr schön, wichtig erscheint mir einzig und allein die Erkenntnis, dass Dunkelheit nichts anderes ist als die Abwesenheit von Licht. Als etwas per se Abwesendes kann es Dunkelheit unmöglich geben. Wer Angst vor der Dunkelheit hat, erliegt einer Täuschung, denn Dunkelheit existiert nicht, es existiert nur das Licht. Ja, das ist ja fast wie so ein kleiner Theologe, oder?
All diese Kinder bei mir sind sehr, sehr kluge Kinder. Mir war auch wichtig, bei diesem schwierigen Thema Humor als ein wichtiges Mittel, auch überhaupt über diese Zeit auch erzählen zu können, ja. Dieses Schweigen ist Gesundheit, diese Einschüchterung steckt der ganzen Gesellschaft immer noch in den Knochen. Es ist sehr schwierig, darüber zu reden. Deswegen erscheint mir der Humor unglaublich wichtig. Die deutsche Sprache für mich als fremde Sprache ist ein Träger von Leichtigkeit, ein Vehikel, überhaupt mich dieser Zeit anzunähern aus einer ganz anderen Perspektive. Denn meine Sprache, die argentinische, die wurde besetzt, vor allem von diesem schrecklichen Terrorregime, was 76 anfängt und sich selbst nennt Proceso de Reorganización Nacional, also so Prozess nationaler Reorganisation, ein Euphemismus.
Die Sprache ist ganz wichtig in Ihrem Roman. Toll fand ich auch, wie Sie spielen mit ganz bestimmten Worten aus allen Zeiten der Geschichte. Cucoloris taucht auf und anderes. Wie haben Sie sich diesen Worten denn genähert? Das ist ja ganz und gar nicht Alltagssprache. Das sind sehr exotische, sehr lustige, sehr muntere, auch humorvolle Worte oft.
Ja, das stimmt. Also so empfinde ich das auch. Es sind Wörter, die nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehören, sondern nur zu meinem Passiven. Und wenn ich schreibe, mache ich mich immer wieder auf die Suche nach Wörtern. Manche entdecke ich zufällig. Das Schreiben in der Fremdsprache ist absolut keine Selbstverständlichkeit. So werde ich selber immer wieder überrascht. Das ist sehr, sehr schön.
Ihr Roman ist ja auch sehr aktuell. Sie leben selbst in Berlin. Berlin ist ähnlich multiethnisch, Kreuzberg, wie vielleicht Ballester. Gibt es da Parallelen?
Ich bin sehr glücklich, in Kreuzberg zu leben, weil ich jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe, das Gefühl habe, mich in der Wirklichkeit zu befinden. Zwei Häuser weiter von meiner Wohnung entfernt ist ein Haus, da sind sehr viele Flüchtlinge. Ich kriege tagtäglich mit, wie viel sich verändert und dass wir heute angewiesen sind auf Empathie, ja. Ich kenne das auch sehr gut aus Buenos Aires, also das Gefühl, dass es Menschen gibt, die keinen Halt haben, ja. Und hier ist es natürlich in Deutschland Gott sei Dank anders. Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, dass es an jedem Einzelnen liegt, etwas zu machen. Es kann auch eine kleine Hilfe sein, aber man darf die Verantwortung auch nicht immer abgeben.
Sie sind in Argentinien aufgewachsen. Sie haben davon erzählt, von der Autowerkstatt Ihres Großvaters, von Ihrer Großmutter, die auch eine Madonna beherbergt hat, wochenweise. Also sind Sie, denke ich mal, auch katholisch erzogen worden. Welche Rolle spielt das für Ihre Tätigkeit als Autorin, dass Sie katholisch aufgewachsen sind?
Ja, dieser Katholizismus ist aus meiner Erziehung nicht wegzudenken. Der Katholizismus ist überall. In Berlin habe ich es ein bisschen schwierig, ja. Aber in Köln ist es wieder da oder es ist in Rom da. Ich war ein Jahr in Rom und das finde ich sehr, sehr schön, wenn ich durch die Stadt laufe und das Gefühl habe, Ich fühle mich immer aufgehoben und es ist auch jedes Mal eine Reise in die eigene Kindheit, in einer Zeit, in der man immer an das Gute geglaubt hat. Man hat natürlich mit ganz vielen Dingen zu kämpfen, aber ich bin immer noch sehr, sehr kindlich, sage ich, weil ich felsenfest überzeugt, dass am Ende, ganz am Ende, ganz am Ende, ganz am Ende, ganz am Ende immer das Gute siegt, ja.
Das ist auch der rheinische Katholizismus. Im Grunde sagt er, ja, es geht am Ende immer alles gut aus. Was ist denn für Sie katholisch?
Naja, in erster Linie diese Welt der Kindheit und diesen kindlichen Blick auf eine Welt zu schauen, die voller Wunder ist und auch voller Güte. Ich habe vor einer Woche in Berlin eine Erfahrung gemacht, die hat mich auch sehr bewegt. Und zwar fuhr ich mit der U-Bahn. Eine Gruppe Flüchtlingen ist mit mir eingestiegen und die haben angefangen, Musik zu machen. Und die haben binnen Sekunden die ganze Atmosphäre in dieser U-Bahn verwandelt. Ja? Und ich spürte, wie das eigene Herz größer wurde. Ich habe, ohne viel darüber nachzudenken, und man sollte aber nachdenken, ich habe nicht nachgedacht und einfach nur 1 Euro gegeben. Und habe eine unglaubliche Lektion bekommen. Der Jüngste von den Musikanten hat, bevor er ausgestiegen ist, in sein Pappbecher gegriffen und hat eine 50-Cent-Münze genommen und hat dem nächsten Musikanten diese eine Münze geschenkt. Also die Hälfte sozusagen von dem, was ich gegeben hatte, für ihn sicherlich ein Vermögen oder viel mehr, als es für mich 1 Euro bedeutet hat. Und er sagte, und jetzt kommt die Lektion, er sagte, ich habe, du hast, und hat so seinen Lohn geteilt. Ich weiß nicht, ob man das Katholizismus nennen muss. Eine Lektion Menschlichkeit habe ich da bekommen. Ich bin immer hellhörig und immer auf der Suche nach solchen Momenten. Ja. Wir können sie nennen, wie wir wollen. Katholizismus wäre ein möglicher Name, aber es geht um etwas Größeres als eine Bezeichnung.
Bald haben wir den 11.11. St. Martin. Das ist eine wunderbare, moderne, ja, St. Martins-Geschichte eigentlich.
Richtig.
Vielleicht noch eine Frage zur Sprache. Wenn Sie auch nur ein Stoßgebet zum Himmel schicken, machen Sie es eher auf Spanisch, auf
Spanisch
oder auf Deutsch?
Auf Spanisch, auf Spanisch. Natürlich, weil ich die ganzen Gebete auf Spanisch kann. Wenn ich in der Kirche bin in Deutschland, ich stelle fest, dass ich die Gebete auf Deutsch nicht kann. Aber dadurch, dass ich sie nicht kann und dann lese aus einem Gebetsbuch, bekommen sie auch eine andere Intensität. Auch deshalb schreibe ich auf Deutsch, weil absolut nichts selbstverständlich ist in dieser fremden Sprache. Als ich in Italien ein Jahr lang lebte und die Messe auf Italienisch hörte, war ich tief bewegt, als ich hörte, dass der Priester sagte, Parola di Dio, das heißt auf Spanisch Palabra de Dios, auf Deutsch Wort des Herrn. Wenn ich auf Spanisch hörte Palabra de Dios, hatte es für mich nicht so eine Tiefe. Aber auf einmal in der Fremdsprache diese Wörter zu hören, ja, das ist das Wort des Herrn, hatte auf einmal eine unglaubliche Intensität. Als hätte es eine neue Bedeutung, eine Tiefe, ja, die es manchmal die eigene Muttersprache nicht hat, weil man einfach ein Gebet einfach herunterbetet, ja.
Und das ist ja auch eine, ja, ein katholisches Gefühl, das wird man nie los, oder?
Ich hoffe nicht.
Vielen Dank, Maria Cecilia Barbetta. Nachtleuchten heißt Ihr Roman. Sie selbst hat einmal gesagt, Ihr Roman sei wie ein Kaleidoskop, das man gegen das Licht halten muss. Und wenn man dann das Kaleidoskop zum Himmel hebt, hindurchschaut und dreht, dann sind die Romanfiguren die bunten Glassteine, die sich immer wieder neu gruppieren und leuchten. Nachtleuchten ist ein großer Gesellschaftsroman über eine Zeit im Umbruch, die auch unsere Zeit sein könnte. Ein unglaublich aktuelles Buch, also auch ein Buch, das viel über Kirche und Religion erzählt. Ich sage Ihnen, unbedingt lesen dieses wunderbare Buch. Nachtleuchten ist im Verlag S. Fischer erschienen. Das Buch hat 520 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.